ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Bei manchen ist es so, und das soll mal wer kapieren, dass sie erst unter einem gewissen Druck gut funktionieren. Das ist zwar schön und gut, doch das Problem dabei ist wie bei so vielen Dingen: die Dosis macht das Gift. Man hat mehr frei, wenn man Pflichten etwas aufschiebt. Warum jetzt schon etwas tun, das noch nicht schwer im Bauch liegt? Wenn ich doch weiß, dass es sich fast wie von selber macht, direkt vor Abgabeschluss in einer durchgemachten Nacht. So ist es mit dem Stress. Ja, ja, Zeitdruck beschleunigt den Prozess. Ja, ja, so ist es mit dem Stress.
Hey, findest du es auch so unfassbar schwer, Familie und Business gleichwertig unter einen Hut zu bekommen? Dabei ist das absolut möglich. Benjamin Fleur gibt dir in diesem Podcast erprobte und einfache Anleitungen an die Hand, mit denen du im Business Gas geben und gleichzeitig dein schlechtes Gewissen deiner Familie gegenüber ablegen kannst. Viel Spaß dabei!
Hallo und ganz herzlich willkommen hier im Zeitmanagement-Podcast von und mit Benjamin Fleur. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Nach längerer Zeit bin ich heute nicht alleine in diesem Podcast, sondern bei mir ist Ulrich Zimmermann. An dieser Stelle, Ulrich, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Ben. Das finde ich auch toll. Wichtiges Thema, Zeitmanagement, gerade für Unternehmer, super wichtiges Thema. Zeit ist ja die knappeste Währung von Unternehmern überhaupt. Von da mega wichtig.
Ganz genau. Und gerade bei denen, an die ich mich besonders richte, nämlich Unternehmer mit Familie, die kennen das Problem, dass auf allen Seiten Zeit geklaut wird. Ulrich ist, um ihn kurz einzuführen, Globetrotter, Unternehmer, Trainer, Speaker und so weiter und so fort. Also du merkst, ganz vielfältig. Ulrich ist seit seinem 15. Lebensjahr trampend, reitend und wandernd in der Welt unterwegs und hat später seinen elterlichen Betrieb übernommen und arbeitete darin später als Unternehmer nur noch einen Tag pro Woche. Wie es dazu kam, wie das funktionieren kann, was du davon auch vielleicht in deinem Unternehmen umsetzen kannst, darum soll es heute gehen. Aber Ulrich, zunächst würde ich gerne von dir wissen, du warst, hast du auf deiner Website geschrieben, unterwegs in 50 Ländern, zu Fuß und zu Pad, wie man hier im Rheinland sagen würde.
Ja, auf dem Pad, genau.
Nach all diesen Erfahrungen, all diesen Ländern, was schätzt du seitdem an deiner Heimat?
Fast alles. Also das ist ja, man wird ja sehr demütig. Wenn ein Zug zwei Tage später kommt, wenn man fünf Tage an der Straße trampen steht, im strömenden Regen, es kommt gar kein Auto, weil es einfach keine Autos gibt. Oder irgendwie, also das ist, alleine der Umstand, du kommst nach Hause, du machst die Dusche an und es kommt Wasser und es ist auch noch heiß. Das sind so ganz lapidare Themen, wo ich denke, man müsste eigentlich alle Menschen, die sich hier bei uns in unseren Sphären so am oberen Rande des oberen Fettauges über Dinge beschweren, die woanders völlig, völlig weit weg sind. Also man wird wirklich demütig und dankbar für alles, was man hier hat. Und ich kann das auch wirklich wertschätzen, dass das einfach uns hier im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen extrem gut geht. Auch wenn es jetzt gerade nicht so einfach ist und wir auch jammern auf hohem Niveau, aber es ist trotzdem so.
Definitiv, aber wenn man jetzt gerade durch 50 Länder reisen würde, wäre die Situation auch nochmal deutlich anders, als sie hier ist.
Ja, noch schlimmer als im Normalzustand, klar.
Ja. Mal Hand aufs Herz, du schreibst von der Ein-Tage-Woche und darum wollen wir gleich auch sprechen. Aber mal ganz ehrlich, wie viele Tage arbeitest du momentan denn?
Naja, sagen wir mal so. Ich mach's wie die eigentlichen Urvölker von Südamerika, die haben das Wort Arbeit gar nicht im Programm. Ich habe Tätigkeiten. Es gibt bezahlte Tätigkeiten, es gibt unbezahlte Tätigkeiten und Tätigkeiten, für die ich Geld ausgebe, also wie in Urlaub fahren oder einen Kurs buchen oder irgendwas. Aber das Wort Arbeit habe ich eigentlich nicht im Programm. Also ich beschäftige mich und natürlich bin ich 24/7 irgendwie mit was beschäftigt. Aber was ich so zum Thema Ein-Tage-Woche den Unterschied meine, ist, dass wenn ich Dinge freiwillig mache oder unfreiwillig, dass mir ein Tag die Woche Routine reichen müsste für das normale, ich nenne es mal so Unternehmergedöns, an dem man keinen Spaß hat. Und die Dinge, die einem Freude machen, Dinge, die einem so seine eigenen Stärken hebeln, die Dinge, die ich halt gerne mache, das ist für mich keine Arbeit. Und in dem Autoteileladen habe ich tatsächlich in dem Laden maximal einen Tag die Woche gearbeitet. Jetzt so in meiner freiberuflichen Zeit, ich kriege das gar nicht so hin, wie viele Stunden ich denn arbeite oder nicht. Eigentlich bin ich, wie ich eben gesagt habe, eigentlich immer rund um die Uhr beschäftigt. Zwischendurch gehe ich mal Pferde füttern oder nach den Hasen gucken und meinen Hund raus, mache mal eine Wanderung oder habe einen Kunden hier oder mache ein Podcast-Interview. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, also ich, gestern habe ich einen Tag lang an einem Angebot gearbeitet für ein Konzept für eine längere Betreuung. Ja, das mag man vielleicht als Arbeit bezeichnen, aber eigentlich ist es auch keine. Also ich bin viele Stunden am Tag beschäftigt, aber mit Arbeit, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie tatsächlich ein entspannteres Verhältnis zu. Gerade nach der Erfahrung mit, dass es 7 Jahre Ein-Tage-Woche war.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt mehr die Gegenwart, aber wenn wir mal weit zurückgucken, nämlich zu dem Zeitpunkt, du hast das elterliche Unternehmen übernommen und hast dann irgendwann diese Idee dieser Ein-Tage-Woche entwickelt oder woanders entdeckt. Also wie kamst du auf diese Idee, dass das die Lösung sein könnte, was du im Unternehmen einführen musst?
Das ist tatsächlich eine nette, interessante Anekdote. Also ich hatte ja, wie man so als klassischer Juniorchef einsteigt, nimmt man ja so die Abteilungen Marketing und EDV und baut zwischendurch natürlich noch seinen Kundenkreis auf. Und das Thema EDV war dann die erste, wie heißt denn das, war ein Wirtschaftssystem, was wir bei uns in der Firma damals 15 Mitarbeiter hatten. Und das war natürlich, da war man natürlich plötzlich wichtig und alle Leute fragen einen was. Und man ist plötzlich der Einzige, der sich auskennt. Das war irgendwie ganz nett, aber plötzlich stellte ich fest, ich bin morgens der Erste und abends bei weitem der Letzte. Wir kommen vor Sonnenaufgang und gehen lange nach Sonnenuntergang. Und dann hatte ich mal einen Coach und dann habe ich mich bei dem so ein bisschen darüber beschwert. Und der sagte, ich solle das doch so machen wie sein Großonkel, der heißt von Richthofen, Volkmar von Richthofen hieß, dieser ältere Coach, so ein Mentor. Und er sagte, sein Großonkel, er hätte riesen Landgüter da in Ostpreußen gehabt und er hätte schon seinem Gutsverwalter einen VW Käfer gekauft gehabt und er hätte sich Frau Baronin massiv echauffiert, warum der Typ, der den ganzen Tag nicht schafft, auch noch einen Firmenwagen kriegt. Ja. Und sie wird jetzt überhaupt mal gucken, was der denn eigentlich den ganzen Tag macht. Und dann ist die wohl morgens auf den Acker gestiefelt und hat dann geguckt, wie der Gutsverwalter die Arbeiten verteilt. Und dann waren dann alle Arbeiten verteilt und Heu und Stroh und Pferde und Kühe und was auch immer da so los war. Und dann muss sie ihn wohl gefragt haben, was machen Sie heute den ganzen Tag? Und dann hat der Gutsverwalter wohl geantwortet, sehr geehrte Frau Baronin, ich verteile immer alle Aufgaben so, dass keine übrig bleibt. Und mit diesem wunderbaren Spruch ist sie dann zu ihrem Freihang gelaufen und der hat wohl anscheinend nur relativ amüsiert von der Zeitung hochgeguckt und erzählt, oh, dann weiß ich ja, dass ich den richtigen Mann eingestellt habe. Und dann habe ich mir überlegt, wieso verteile ich eigentlich nicht alle Aufgaben, dass keine übrig bleibt? Was muss ich eigentlich als Gesellschafter, Geschäftsführer wirklich selber machen? Bilanz unterschreiben. Und dann habe ich eine Liste gemacht und alle Aufgaben aufgeschrieben, die ich nicht mehr machen will. Und die habe ich auch alle verteilt. Und dann gab es den Engpass, das nicht despektierlich gemeint, mein Vater hatte einen anderen Führungsstil, da war das so, da musste alles über Seitenschreibtisch laufen. Und deswegen hatten viele Mitarbeiter auch einfach das Entscheiden oder das selber Verantworten eingestellt. Und dann hat es ernsthafte 5 Jahre gebraucht, bis ich die soweit hatte, dass die diese Aufgaben auch erfüllen wollten. Und dann war es tatsächlich so, dass ich im operativen Geschäft nichts mehr zu tun hatte. Genau, gar nichts mehr.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Das sind zwei Sachen, Ulrich. Ich glaube, das sind ja zwei Sachen, die da wichtig sind. Zum einen brauchst du das Vertrauen in deine Mitarbeiter und zum anderen, dass die das auch so verstehen, dass sie wirklich entscheiden dürfen. Du hast gerade den Führungsstil von deinem Vater mit deinem verglichen. Und das ist ja was in den meisten Unternehmen klassisch ist, dass man erstmal nach oben fragt. Ne? Wie sollen wir das machen? Dürfen wir das? Was ist genau meine Aufgabe? Und da einfach die Menschen zu mehr Selbstständigkeit zum einen zu ermutigen, zum anderen natürlich auch zu befähigen. Es bringt ja nichts nur zu sagen, macht ihr mal, wie ihr denkt, sondern die müssen ja schon einen gewissen Rahmen vielleicht kennen. Also ich dachte gerade so an Tim Ferriss mit seiner 4-Stunden-Woche, wo er halt auch sagt, wo er dieses Problem mit dem Telefonsupport hatte, dass die dann, oder Mail-Support, die ihn dann doch immer wieder gefragt haben, sollen wir das jetzt reklamieren und wie gehen wir da vor? Und er hat dann einfach eine Grenze gesetzt und gesagt, alles, was unter dem Euro, beziehungsweise bei ihm natürlich Dollarbetrag liegt, fragt mich bitte nicht, sondern macht einfach.
Ja, ja. Also ich habe ja so ein nettes E-Book mal geschrieben, Der Weg zur Ein-Tage-Woche. Würde man so deutsch sagen, ich habe es mal ich habe es ein bisschen suffisant andersrum formuliert. Boost your Rat Race. Das die 10 wirksamsten Erfolgsfaktoren, wie du dein Hamsterrad schneller stellst. Oder dann Unterzeile, wie du dann in die Ein-Tage-Woche rumswitchst. Und das Kapitel Nummer 1 heißt Zwerge züchten. Und da geht es genau darum. Vertraue niemandem, traue auch nichts zu, lass dich permanent fragen, bündel das Know-how bei dir, sorg dafür, dass du für alles gefragt wirst, dann kannst du sicherstellen, dass du dein Hamsterrad mindestens 10-mal schneller stellst, weil du wirst nie mehr Ruhe haben. Und wenn man das dann rumdreht, ist es genau das, also dass man aus diesen, auch wenn es jetzt ein bisschen böse klingt, aber aus der Zwergenzucht große Leute macht, ist ja die erste Aufgabe. Und die ist beim Chef genauso schwierig wie bei den Mitarbeitern, das Thema Zutrauen und Vertrauen. Und wenn mich dann Leute gefragt haben, ja, und wenn wir da was falsch machen, sage ich ja, Fehler werden doch nicht billiger, wenn ich die mache. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler teurer wird, wenn ich den mache, oder dass ich viel mehr Fehler mache, weil ich ja im operativen Tagesgeschäft viel weniger drin bin, ich kann ja nicht in 10 Abteilungen gleichzeitig so tief drin sein wie alle Mitarbeiter. Natürlich können die das besser. Und was wirklich eine schwierige Aufgabe war, am Anfang wollten die ja Unterstützung haben, zu sagen, okay, komm, dann bringst du halt eine Idee oder zwei mit, wie du Problem A oder B lösen magst. Und dann ist dir aber gar keine Lösung eingefallen. Also das war ein bisschen schwierig. Und dann darf ich das selber umsetzen. Sag ich, ja, klar, darfst du das selber umsetzen. Dann brauchen wir nicht mehr Fragen kommen. Ist doch gut. Und wenn du eine Frage hast, wie du das umsetzt, ich kann dich immer unterstützen, eine Lösung zu finden. Das ist doch kein Problem. Aber eigentlich ist es dein Arbeitsbereich und du darfst da alles entscheiden, was in dem Arbeitsbereich anfällt. Inklusive Leute einstellen. Je nachdem, wenn die auf Bereichsleiterebene waren, durften die auch Leute einstellen. Mhm. Ich hatte mir nur das Recht vorbehalten, darf man hier nicht so sagen. Also, wenn wir als, immer ist ja Mensch, das heißt ja, wenn mir als Chef einer wirklich auf den Augen wehtut, dann hätte ich dann die Bitte, dass der dann irgendwie entlassen wird in der Probezeit. Aber ansonsten, wenn, da kannst du, ist ja dein Budget, sind deine Leute, du musst den ganzen Tag arbeiten, ich muss doch nicht deine Leute einstellen, mach das selber. Und dann war das für die auch, wie gesagt, eine lange Lernzeit, 5 Jahre. Ich glaube, so damals war ich ja ungeübt und unbegleitet. Mittlerweile würde ich das in einem Jahr und 2 mit Unternehmen hinkriegen. Aber also als wenn ich dann der Mentor oder der Coach bin, weil man weiß jetzt, wo man hinguckt, aber das sind tatsächlich die, es braucht Zeit. Braucht wirklich massiv Zeit. Bis die sich daran gewöhnt haben, dass sie das dürfen und vor allen Dingen sich zutrauen, dass sie das auch können. Und dann natürlich einen Haufen Rückendeckung aus Chefseite und ein großes Herz, dass man die auch Fehler machen lassen muss, sonst lernen die nichts.
Wenn wir mal von deiner Unternehmerseite uns das andersrum angucken, also wie hat sich das Leben der Menschen verändert, also die für dich arbeiten? Also sowohl Arbeit, wie hat das Auswirkungen auf deren Lebensqualität gehabt?
Ja, massiv, weil ich habe ja eigentlich waren es 2 Sachen, die ich da miteinander verbunden habe. Mir war ja klar, wenn ich das einführe, sieht das sehr egoistisch aus und es muss ein Mehrfach-Gewinner-Modell für alle werden, damit es funktioniert. Und einer der Dinge, der John Strzelecki hat sie dann später mal als Big Five for Life aufgeschrieben. Ich hatte das Buch natürlich nie gelesen, aber intuitiv schon richtig gemacht. Ich habe meine Leute gefragt, was ihnen denn wichtig ist und habe dann deren Lebensziele versucht, zu meinen Unternehmenszielen zu machen. Also wenn klar war, die wollen Freizeit oder die wollen ein fettes Auto oder die wollen mehr Gehalt oder eine Kombination dessen, dann war das immer Teil der Gesamtvereinbarung, aber für jeden Einzelnen. Und wenn dann, ich wollte ja fürs Ergebnis und nicht für die Anwesenheit bezahlen. Und wenn dann klar war, wie zum Beispiel immer gern genommen, der Lagerleiter, ist manchmal so komisch, also der das Ersatzteillager geleitet hat, der hatte 3-4 Kennzahlen und ich wusste, dem ist einfach wichtig, dass der mit seiner Frau und seinem Hund spazieren gehen kann. Und dann habe ich dem gesagt, du, wenn die Kennzahlen stimmen, ist es doch egal, ob du 40 Stunden oder 60 oder 30 Stunden da bist oder 20. Wenn schon Wetter ist, geh mit deiner Frau spazieren. Und damit wird man natürlich extrem attraktiver Arbeitgeber, weil so viel Freiheit hatten die ja nirgendwo. Das, also wir reden über 1994 und folgende bis 2001. Also da waren wir in unserer Zeit ja weit, weit voraus. Ich kenne auch keinen Arbeitgeber später, der das ähnlich umgesetzt hat.
Ja, und vor allem, wenn man sich bewusst macht, dass man ja sagt, Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie Zeit dafür zur Verfügung steht. Natürlich, wenn jemand sagt, ich habe hier einen 40-Stunden-Vertrag und dann wird gern noch gesehen, wenn man ein paar Überstunden macht, dann werde ich die Zeit auch irgendwie füllen. Aber ob die sinnvoll gefüllt ist, also im Sinne des Unternehmens sinnvoll gefüllt ist, ist ja dann eine ganz andere Frage. Und da ist ja schön zu sagen, gut, wenn du deine Arbeit fertig hast, dann mach das, worauf du Bock hast und genieß deine Freizeit.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich hatte ja damals in der Spitze 23 Mitarbeiter. Und wenn man sagt, man hat eigentlich keine Zeit, das stimmt ja nicht. Ich habe 24/7. Nee, das stimmt auch nicht. Ich hatte ja 23 Leute. Das sind ja ungefähr bei 8 Stunden am Tag sind es ja über 180, ich glaube 186 Stunden Arbeitszeit, die zu meiner nach dazukommen. Also eigentlich habe ich ja eine Tagesarbeitszeit in damaligen Verhältnissen von leicht über 200 Stunden. Und ich glaube, weil wir, nehmen wir nochmal das Thema Zwergenzucht, weil wir uns permanent einmischen, weil wir uns Dinge 3 oder 4 Mal vorlegen lassen, weil wir tausend Details wissen wollen, die am Ende nicht wirklich entscheidungsrelevant sind, halten wir unsere Leute ja, glaube ich, massivst von der Arbeit ab. Also ich glaube, mit wohlwollenden Schätzungen haben wir die Hälfte umsonst bezahlt. Aber nicht, weil die Mitarbeiter nicht wollten, das wäre jetzt der falsche Schluss, sondern weil anfangs mein Vater und ich und später, ich behaupte mal weniger, aber immer noch zu viel einfach störend im Weg gestanden haben, statt den Leuten einfach das Vertrauen und Zutrauen zu schenken und zu gucken, dass die Zielrichtung stimmt, dass die Randbedingungen kriegen, in denen die wirklich arbeiten können. Weil, wie du schon sagst, war das notwendig? Haben wir die Zeit verplempert? War das wirklich eine wichtige Aufgabe oder haben wir die einfach nur beschäftigt? Und beschäftigt kriegen wir die den ganzen Tag. Wir haben immer die Zeit, habe ich dann auch gesagt, wir haben immer die Zeit, das 2-3 Mal Macht zu machen, aber nie die Zeit, das einmal gescheit richtig zu machen. Das ist ja auch so ein Ding, wo wir ja massiv Arbeitszeit und Engagement verdatteln, weil wir nicht einmal grundsätzlich bis zum Ende durchdenken, sondern viele Dinge halt so im so Ad-Hoc-Modus anleiern und dann aber nicht durchdacht haben und dann müssen wir 2-3 Mal anpacken. Und ich glaube, das einmal gescheit machen, es spart den Leuten und einem selber massivs Geld, Zeit und Engagement und Frust.
Und, ja, und ich glaube, das wussten mal, wenn, die am Ende die auch Leute zu genießen. Ihre eigene Zeit sparen, ne? Also wenn die wirklich wissen, wenn ich fertig bin, dann bin ich fertig, dann priorisiert man seine Arbeit ja auch nochmal ganz anders. Also was muss ich wirklich tun, um diese Unternehmensziele zu erreichen? Und dazu gehört wahrscheinlich nicht ausführliche E-Mails schreiben, seitenlange Texte verfassen, immer wieder zwischendurch ins Postfach gehen. Also allein der Fokus wird sich ja komplett verändern.
Ja, das ist auch so. Ich habe manchmal habe ich so komische Führungssprüche. Und bei einem großen Kunden, den ich mal begleitet habe, habe ich dann einem der Vorstände gesagt, wir machen das jetzt so, Leckerlis gibt's nur noch auf der Spur, die wir gelegt haben. Nicht mehr die Leute, die meiste Wallung machen, kriegen deine meiste Zeit, sondern die Leute, die sich am Ziel am besten, also die am effizientesten, effektivsten aufs Ziel hinarbeiten, die kriegen die meiste Zeit, also die den positiven Hebel bewirken. Und die Leckerlis verteilen wir nur noch an die. Und die nur Wallung machen, wer die meisten Probleme hat, ist plötzlich der wichtigste Mitarbeiter, weil der die meiste Chefzeit kriegt, das schaffen wir einfach ab. Und wundersamerweise hat es gewirkt. Das war in meinem Laden auch so, deswegen konnte ich das leicht übertragen. Das ist wirklich ein massiver Führungsfehler, dass dieses Heichen nach Aufmerksamkeit eine riesen Bugfälle vor sich herschieben, aber eigentlich gar nicht wirklich am Ziel gearbeitet haben, sondern nur irgendwie Wallung gemacht haben, damit man dieses bisschen Anerkennung und Aufmerksamkeit vom Chef kriegt. Mhm. Und wenn wir, da gibt es auch ein Kapitel in dem Buch, das heißt Fliege oder Biene, gibt es auch einen Podcast von mir zu, nur in kurz, wenn wir so einen Führungsstil haben, ich nenne ihn mal Fliege und Biene, Fliegen suchen Scheißhaufen und Bienen suchen Nektar. Und wenn man so einen Fliegenstil hat, du findest ja im Unternehmen, findest du ja, sorry, wenn ich da so ein bisschen derb sage, du findest ja jeden Scheißhaufen als Chef, den du finden willst. Du gehst an irgendeinen Schreibtisch und findest immer den größten Scheißhaufen des Tages, ohne Not. Also da habe ich wirklich den dritten Dan, schwarzer Gürtel. Ich finde den definitiv. Und dann musste ich mich wirklich, und das war eine Arbeit, die tat mir nicht leicht, umstellen zu sagen, das bringt ja nichts. Ich suche jetzt nach Nektar und gucke, wo die am selben Schreibtisch stehen, im selben Gespräch mit selben Mitarbeitern, wofür kann ich den in Richtung gemeinsamer Ziele loben, dass der Spaß hat und Anerkennung und Wertschätzung kriegt und ich übersehe bewusst 5 bis 27 Fehler, die sich auch noch mir anschreien, aber die lasse ich einfach in Ruhe. Und plötzlich dreht sich ja der Wind, weil die Leute dann die Anerkennung für das kriegen, was sie positiv bewegt haben und nicht irgendwie Zeit damit verbringen müssen, mir irgendwelche Probleme zu schildern und sie in Verteidigungshaltung zu kommen und irgendwelche Storys zu erfinden, um sich selber aus der Pflicht zu nehmen. Das nötigt ja alle Leute nur in komische Verhaltensweisen, die die im Ende ja alle nicht wollen. Und wer will schon keine Anerkennung und Wertschätzung und gemeinsame Ziele erreichen? Ich muss halt lassen. Und das ist eine der größten Überwindungen als Chef, die man, ja, schwierige Aufgabe, das ist nicht einfach, aber es lohnt wirklich zu gucken, sich selber zu disziplinieren, wofür kann ich die loben, dass die nicht mit komischem Kram kommen müssen, weil sie sich beschäftigt haben und 3 Überstunden mehr für die an vielleicht unnütze Zeit.
Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts, Meistertask. Meistertask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit Meistertask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben automatisch per Mail gemeldet werden. Meistertask arbeitet reibungslos mit anderen Produktivitätsprogrammen zusammen, um einige zu nennen: Slack, Spark, Gmail, Zapier, If und natürlich MindMeister. Meistertask ist mein Mittel der Wahl, um weniger zu verwalten und so mehr zu schaffen. Werde auch du jetzt noch produktiver mit Meistertask. Mehr Infos über Meistertask und MindMeister findest du unter benjaminfleur.com/meister. Übrigens, mit dem Rabattcode BenjaminFleur, kleingeschrieben und zusammen, bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code BenjaminFleur.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gerade sagst. Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Und ich frage mich jetzt, wenn jetzt jemand, der Zuhörer, überlegt gerade, Mensch, kann ich das in meinem Unternehmen auch umsetzen? Und dann geht er so seine Führungsebene oder seine Mitarbeiter gedanklich durch und sagt, ob das für die das Richtige ist wirklich. Also wie ist deine Erfahrung? Gibt es auch Leute, die gesagt haben, lass mich in Ruhe mit diesem neumodischen Kram. Ich möchte so arbeiten wie immer. Ich möchte hier einen festen Stundenvertrag. Ich weiß dann genau, was ich zu erfüllen habe. Und auch wann ich Feierabend mache, etc.
Ja, klar. Sagen wir mal so, einer der Grundfehler war zu glauben, dass Menschen so Ideen alle toll finden. Nur weil ich eine tolle Idee habe, muss die nicht lange jeder gut finden. Am Ende würde ich sagen, gefühlter Schnitt oder sagen wir mal, meine Empirik ist, ein Drittel der Leute finden das gut und engagieren sich auch und 2/3. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil in Arbeitsverträgen steht ja auch nichts anderes drin. Da steht drin, du kommst 40 Stunden und schaffst das, was du schaffst und fertig. Das ist ja eigentlich eine Vereinbarung darüber hinaus. Und es ist ja am Ende legitim, wenn man als Unternehmer den Rahmen stellt und die Leute sagen, nee, ich mache das, was im Arbeitsvertrag drin steht. Also der Maurer kommt und mauert. Der muss jetzt keine großartigen Kathedralen entwerfen. Der ist Maurer und der ist Autoteileverkäufer oder der ist, keine Ahnung, Telefonakquisiteur und dann machen die das und dann ist doch gut. Und wenn die dann freiwillig sich mehr engagieren wollen und wir schaffen den Rahmen dazu, dann freue ich mich wie ein Käse, wenn die das mehr tun. Und das ist ungefähr ein Drittel der Leute. Und das reicht auch völlig, finde ich. Und die Leute zu gängeln, dass die überall irgendwie noch toller werden müssen und höher, schneller, weiter den ganzen Tag. Also ich glaube, dass wir da massiv Leute mit verschleißen. Und ich kann da gut mit leben, wenn die Leute ehrlich sind und sagen, du, ich habe einen 40-Stunden-Vertrag, ich komme 40 Stunden und ansonsten, es hört sich jetzt ein bisschen arg lapidar an, aber ansonsten lässt man einfach mal Ruhe. Es ist doch in Ordnung. Und wenn die sagen, nee, ich habe richtig Spaß und ich mag mich engagieren und ich mag einen Bereich übernehmen und ich mag ein Projekt übernehmen und ich hätte an dem Thema, hätte ich saumäßig viel Spaß, darf ich mich da engagieren, kriege ich da einen Raum oder Budget und kann ich mich da bewegen? Ja, dann freue ich mich ja als rechten Käse, weil der hat ja einen vielfachen Hebel. Natürlich würde ich die alle bevorzugen, aber es ist völlig in Ordnung, wenn einer einfach nur den vereinbarten Job macht. Also dann würde ich auch nicht in ein falsches Licht stellen wollen.
Ja, das finde ich ganz wichtig, dass du das ja dann scheinbar auch unterschiedlich gehandhabt hast und auf die Persönlichkeiten der Angestellten da auch guckst dann. Also auf deren Bedürfnisse nochmal.
Ja, dafür sind die alle zu individuell. Zu sagen, es gibt den Mitarbeiter und den Chef, das wäre jetzt arg vermessen. Also die Story, die muss man schnell aufgeben, das glaube ich nicht mehr.
Ja.
Und das muss auch zusammenpassen. Und was sicher auch so ist, ist, da muss man auch mal großen Respekt vorhaben, auch in Generationswechsel oder anderen Dingen. Wenn jetzt mein Vater einen anderen Führungsstil hatte wie ich und ich übernahm dann irgendwer das Ruder. Die Leute hatten ja bei meinem Vater angeheuert und die hatten ja andere Spielregeln im Kopf. Und wenn man die jetzt zu, in was nötigt, was die sich eigentlich gar nicht ausgesucht haben, dann muss ich auch die Nerven mitbringen, das eine Zeit lang auszuhalten und dann natürlich auch irgendwann mal die Courage haben zu sagen, wenn das jetzt mein Unternehmen werden soll, ich hätte es gerne so und auch die Konsequenzen ziehen. Und ich gebe auch zu, dass in einem Jahr, das war völlig unlustig, aber das lag im Generationswechsel zwischen mir und meinem Vater, wir von 15 Mitarbeitern 12 ausgetauscht haben. Und die ich dann neu eingestellt habe, die waren dann auf mich geeicht und dann war alles gut. Und das ist ja eigentlich eine Zumutung den Mitarbeitern gegenüber, wenn die Jungs vorne an der Spitze oder wo auch immer die stehen, wenn die sich nicht einig sind, der eine macht Licht aus, weil wir Strom sparen müssen und der andere macht Licht an, weil wir irgendwie gesehen werden wollen. Das sind nur so Pillepalle-Zeug, aber da kann sich ja Stunden Leute mit beschäftigen. Und die gehen alle nach Hause, sind fix und fertig, haben aber nichts bewegt. Und das geht natürlich nicht. Also weder kaufmännisch, und menschlich geht es schon im Ganzen gar überhaupt nicht. Und da muss man wirklich aufpassen, auch mit allem Respekt dran gehen zu sagen, haben die das eigentlich bestellt, weil das die Vereinbarungen, die ich die da rein nötige. Und dann müssen wir einfach eine neue treffen.
Und mit dem Aber neuen das finde ich ja das Spannende. Gut. Du hast das Unternehmen ja inzwischen verkauft. Weißt du, ob die bei deinem Modell geblieben sind, die neue Leitung? Ob die natürlich werden die einiges verändert haben oder ob die so einem klassischen Modell deines Vaters zurückgegangen sind? Weil das stelle ich mir ja auch nochmal schwer vor. So ein Wechsel dann in die Richtung wieder für die Mitarbeiter.
Ja, das ist einer der unrühmlicheren Kapitel. mein Vater war oder ist so Patriarch-Typ, aber der war immer ein guter Mensch. Also der wollte zwar immer der Bestimmer sein, ich ja auch, war eine andere Art, aber der ist immer extrem gut mit Leuten umgegangen. Also da würde jeder lügen, der was anderes behauptet. Ich habe an zwei verkauft, einmal den Handel an den einen und die Produktion an den anderen. Also da muss ich jetzt wirklich aufpassen und die Zunge hüten, dass ich da jetzt nichts in Ancora Publica was Schlimmes sage. Ich mache es mal an einem Beispiel. Also einer meiner Bereichsleiter, der sehr, sehr eigenständig gearbeitet hat, war der Leiter der LKW-Gelenkwellenfertigung. Mhm. Und das war anerkannt mit seinen 4-5 Leuten in der Gelenkwellenwerkstatt, da war Richard, der Herrscher aller Reusen, das war seine Werkstatt. Die war immer mega proper aufgeräumt, der hatte in allem Herzblut drin und wie auch immer. Und dann kam der Tag X, Schlüsselübergabe, der neue Geschäftsführer, der Käufer dieses Bereichs, steht dann in der Tür. Der Mensch ist vielleicht 1,90 Meter, Richard vielleicht 1,60 Meter, 65 vielleicht. Dann baut er sich im Türrahmen auf, rennt in die Werkstatt von Richard und fragt ihn, und wer sind Sie? Und hat sich vorgestellt, er sei der neue Geschäftsführer. Und das war für Richard eine neue Kultur, die kannte er so nicht. wenn ich da reingegangen bin, ich wusste, es ist Richards Reich. Da verhalte ich mich nicht mit Chefallüren, weil ich will, dass der da schafft und dass das seine Werkstatt ist. Da bin ich Gast in seiner Werkstatt und nicht so großgerotzt da reinkriegen. Das war freitags. Übrigens, der Freitag, der 13. April im Jahr 2001, später Vormittag. Montags hatte Richard offiziell Bescheid eines Bandscheibenvorfalls vorgelegt und war nie mehr in der Werkstatt. Ach, hat sie nicht mehr betreten.
Das ist das, was du gerade sagst. Das ist so krass. Richards Werkstatt, ne? Dieses Denken finde ich so toll. Wir haben es letztens hier beim Bäcker erlebt. Gott sei Dank haben wir noch im Ort einen kleinen Bäcker, der wirklich noch selber backt, gegen diese ganzen Ketten anbackt und da Gott sei Dank auch richtig was los auf Samstags. Eine lange Schlange, stehst draußen 20, also gerade jetzt mit den Abständen 20, 25 Meter gerne mal an. Aber man nimmt das gerne in Kauf für die Qualität. Mhm. Und letztens kamen wir rein, das kniet eher auf dem Boden und ist da am Wischen. Mhm. Und meine Frau sagte, das ist ja toll, das ist ja hier, wo der Chef noch selber wischt. Und da guckte er nur hoch und sagt, in meinem Laden macht niemand was, was nicht auch der Chef machen würde. Das war immer so, ich stelle mich auf eine Ebene und das, wir sind ein Team, ist ein ganz anderes Denken.
Wenn ich will, dass die eigenständig arbeiten, muss ich denen doch ihren Bereich lassen. Also was zum Beispiel so ein Thema ist, ein Kollege von mir, der engagiert sich sehr als Coach und Trainer im Sport. Und dann versuche ich immer, Geschichten zu klauen. Ich habe von Fußball zum Beispiel keine Ahnung. Aber was wir als Unternehmer gerne falsch machen, ist, wir stellen Leute ein, weil 11 Spieler stehen als Spieler, Trainer, Coach, stehen wir am Rand. Der Ball läuft ins Mittelfeld. Wir sprinten über, als Unternehmer sprinten über die weiße Linie, rennen aufs Feld, nehmen unsere Mittelstürmer, kicken den Ball weg, hauen den ins Tor, Mittelfinger nach oben strecken, sagen den Leuten, so Jungs, so geht Tore schießen. Das machst du nur einmal im Leben. Und dann hast du die richtig versaut. Aber im Mittelstand sehe ich das jeden Tag, dass wir Leuten die Bälle wegtreten. Lass die arbeiten. Steh doch nicht permanent im Weg rum. Du hast den dafür engagiert. Der ist Mittelstürmer, lass den laufen. Klopf ihm auf die Schulter, wenn er ein tolles Tor geschossen hat und freut ihn, Käse, der hat doch für dich das Tor geschossen. Wofür musst du das selber schießen? Ich krieg da die Krise. Einer meiner Führungsgrundsätze ist immer, Führungsgrundsatz Nummer 2, seid nicht feige, lasst mich hinterm Baum. Das hat niemand nicht verstanden zu sagen. In der ersten Welle, was auch immer, Preisreklamation oder irgendein Stress oder Problem, löst es einfach selber. Macht eure Fehler, lernt dran, ist doch alles gut. Und in der zweiten Welle, klar gehe ich damit und hole mir jede blutige Nase, das ist doch überhaupt gar kein Thema. Aber wenn ich immer gleich im ersten Anlauf meine, ich muss immer alles selber machen, dann komme ich doch mit meiner Zeit nie rum, da bin ich permanent im Hamsterrad. Meine Leute kriegen ihr Potenzial in ihr Lernerfolg nicht. Und am Ende sind wir alle frustriert, aber anderen Leuten Bälle wegschießen, die ich dafür bezahlt habe, das ist so bescheuert. Ich weiß nicht, wie das Kapitel in meinem E-Book heißt, aber ja, also das ist Tagesalltag, dass Unternehmer sich meinen, weil sie Chefs sind, überall einmischen. Ist doch nett, wenn wir Kompetenz haben. Wieso muss ich die denn meinen Mitarbeitern beweisen? Es ist doch völlig okay, wenn die viel besser sind in ihrem Fachbereich als ich. Dafür habe ich die doch. Ja. Wenn ich es besser selber könnte, brauche ich die doch nicht anstellen. Und wenn ja, die das doch besser das und billiger machen wie ich.
Das Wichtige, was du gerade gesagt hast, ist eben dieses, dann habe ich ja keine Zeit und dann dreht sich mein Hamsterrad immer schneller. Also diesen Bogen zum Zeitmanagement finde ich ganz wichtig. Durch dieses Vertrauen ist ja nicht nur eine andere Atmosphäre im Unternehmen, sondern du hast ja wirklich dann auch die Ressourcen, wie du sagst, du hast dich einen Tag um die Sachen gekümmert, die im Unternehmen wirklich an dir hingen, aber du kannst den Rest der Zeit ja am Unternehmen arbeiten und eben überlegen, welche Leute, auf welchen Posten, wie kann ich deren Lebens- und Arbeitsbedingungen noch optimieren, wo wollen wir hin mit dem Unternehmen? Das sind ja alles Fragen, die in vielen Unternehmen inzwischen, habe ich das Gefühl, untergehen, weil man sich mit diesem Alltagsgeschäft beschäftigt, weil man eben nicht am Rand steht und wie ein Trainer, um in deinem Bild zu bleiben, sondern meint, man muss selber die Tore schießen.
Ja, das ist ein Riesenhebel. Also wenn man nur den angucken würde, da kannst du Effizienz und Effektivität erhöhen, das ist unglaublich. Am Rand stehen bleiben und es aushalten und die Randbedingungen dafür beklären. Da vergolden wir unsere Zeit, unser Know-how, falls wir das denn haben und uns einbilden, das besser zu können. An das Thema Demut muss man ja auch mal gucken. Da muss man die Leute einfach arbeiten lassen und gucken. Und wenn die sich auch noch Tipps holen, also keine Ahnung, wenn ich ja Zeit hatte und einer der Außendienstler fragte, du, ich habe da einen Problemkunden, magst du einen Tag mitfahren? So, ja klar, komm, fahr ich mit dem Auto. Wir nehmen dein Auto oder mein Auto, fahren wir hin. Und da haben wir so schöne Tore zusammen geschossen. Also so Teamplay, weil ich hatte ja Zeit. Und wenn er sagt, fährst du mit? Ja klar, dann gehen wir halt auf Kundenakquise, macht ja Spaß. Und das sind dann, und dann haben die Spaß, weil dann sitzt man am Tag im Auto und fährt zu tollen Kunden. Und die Leute werden größer. Aber wenn ich denen dann permanent erzähle, was sie alles wie besser machen sollten, nee, dann nehmen sie mich nicht mehr mit. Das ist dann echt nicht so. Ja. Riesenhebel zum Thema Zeit, gigantischer Hebel.
Ulrich, wir drehen langsam den Bogen Richtung Ende. Wir bleiben beim Thema Zeit. Nämlich eine Frage, die ich gerne allen stelle. Ich würde von dir gerne wissen, was ist denn so dein liebster Zeitmanagement-Tipp, den du den Hörer mitgeben könntest?
Das ist eine gute Frage. Was ist mein liebster Zeitmanagement-Tipp? Ich drehe es mal andersrum, zu gucken, was machen wir denn am liebsten? Und zu gucken, dass wir dafür mehr Zeit haben. Und sich zu überlegen, wo sind denn meine Stärken und wo kriege ich die vergoldet und was kann ich denn andere Leute besser machen lassen? Und ich versuche es nochmal andersrum zu begründen. Also wenn Zeit unser knapptes Gut ist, dann müssten wir überlegen, mit wem und wozu, womit verbringe ich die? Und was kann ich alles Leute machen lassen, die das nicht nur besser, sondern ganz zur Not auch billiger, und wenn es teurer ist, ist auch egal, wenn es besser ist, was andere Leute in Richtung Ziel besser hinkriegen und sich dafür wirklich eine Liste oder Klarheit zu verschaffen, zu sagen, was muss ich wirklich selber machen, da sind wir wieder mal Freier von Richthofen, oder was würden andere Leute wirklich besser tun, und ich habe dann Spaß für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Das ist so sehr der rote Faden in meinem Leben.
Sehr, sehr, sehr geiler Tipp. Wenn wir uns gerade live gegenüber sitzen könnten, würdest du sehen, dass ich die ganze Zeit nicke und schon fast einen Krampf habe im Hals.
Okay.
Sehr geil. Sehr schön. Ja. Ulrich, wie kann man denn jetzt, wenn man als Zuhörer sagt, Mensch, diese Ein-Stunden-Woche, da würde ich gerne noch mehr zu wissen, wie kann man gerade von deinem Know-how profitieren? Du hast schon das Buch genannt, du hast den Podcast genannt, beides schickst du mir gerne nochmal die Links, dann packe ich die mit auch in die Shownotes. Gibt es noch was, wo man dich finden kann?
Ja, wenn Leute das natürlich mögen. Es gibt ein Jahresprogramm. Da hat sie schon erzählt, dass ich auch gerne wandern und Treppen gehe und ich auch Stärken miteinander verbinde. Also dieses Jahresprogramm, das nennt sich Hike and Strike. Also zusammen loslaufen und schlagartig besser ankommen. Da gehen wir in Summe in 10 Tagen zusammen auf Tour, Wald, Strand, Berge, und haben zwischendurch Online-Coachings und auch Besuch vor Ort in den Unternehmen. Das ist ein sehr intensives Jahresprogramm, wo ich Leute auf diesem Weg in die Ein-Tage-Woche begleite und gucke, wie die ihre Führungsskills verändern, wie die ihre Kultur verändern, wie wir das im und am mit dem Unternehmer, mit den Mitarbeitern, in den Interviews, in Workshops. Also es ist ein sehr intensives Jahresprogramm, und das Wichtige ist, es sind immer 10er-Gruppen, die da zusammen unterwegs sind. Die haben alle die gleiche Herausforderung und coachen sich gegenseitig. Und als Trainer, Coach, Wegbegleiter sorge ich dafür, dass die einfach die Synergien für sich mit ihren Leuten und so finden und damit einen guten Rahmen kriegen. Da sind die nicht alleine. Und den Link zu hikeandstrike.com heißt die Seite. Das ist im Moment mit Corona natürlich sehr eingeschränkt. Deswegen findet jetzt gerade ist eher immer Einzelcoaching über Online-Konferenzen statt. Aber sobald es wieder irgendwie geht, rennen wir wieder los.
Sehr schön. Vielen Dank für diesen Run, den du hier mit mir gemacht hast, durch deine Geschichte, durch deine Erfahrungen. Ich werde auch noch mal einiges reflektieren für mein kleines Unternehmen, ob man da noch mal mehr abgeben kann. Das ist nämlich gerade mein aktuelles Monatsthema jetzt für Mai, dann nochmal drauf zu schauen. Von daher danke ich dir auch ganz persönlich nochmal für die Anregung, aber auch dafür, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Podcast heute zu Gast zu sein. Danke dir.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und hat auch mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Ben. Und schöne Grüße an deine Leute.
Ja, genau. Gebe ich gleich weitere schöne Grüße vom Ulrich. Ihr Lieben, macht es gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde, von wem das Lied im Intro am Anfang der Folge ist. Es handelt sich um das Lied Ja, Ja, Stress von Alte Bekannte.